Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Tim, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Hallo.
Hallo Andreas, grüß dich.
Hallo, ich grüße dich auch und schön, dass ihr uns wieder alle zuhört. Tim hatte in der letzten Folge schon mal so ein bisschen angeteasert, was ihn ereilt, und jetzt hat es ihn ereilt. Und Tim, es ging nach Italien, das macht mir auch nicht alle Tage beim Hubschrauber. Du kannst dazu sicherlich mehr erzählen.
Ja, es hat sich natürlich wieder alles geändert. Ich wurde einen Tag nach unserer Podcast-Aufnahme morgens mit den Worten begrüßt: Wie spontan bist du? Und das heißt nichts Gutes in der Regel. Das heißt so, hast du dein Notpaket dabei mit Zahnbürste, T-Shirt, frischer Boxershort? Und so war es dann auch. Das Wetterfenster war so gut und der Hubschrauber war in Italien abholbereit, dass wir relativ spontan nach Italien geflogen sind. Eigentlich sollten wir noch am gleichen Tag fliegen, haben dann aber geguckt und haben am nächsten Morgen den ersten Flug aus Düsseldorf nach Venedig genommen. Und aus Venedig dann mit dem Mietwagen nach Trento zu Helicopters Italia, die uns den Hubschrauber bereitgestellt haben. Also das war unser Hubschrauber, aber die haben den natürlich fertig gemacht, das meine ich damit. Mhm. Und von da aus haben wir den dann zurücküberführt nach Düsseldorf. Und ja, das war ziemlich interessant und schön.
Bist du auch über Venedig zurückgeflogen?
Nee, das wäre ein Riesenumweg gewesen. Wir sind aus Trento, wo dieser Platz ist, wo Helicopters Italia ansässig ist, sind wir über Bozen, über den Brenner, über Innsbruck, am Wettersteingebirge vorbei, Zugspitzmassiv, nach München, haben dort bei den Kollegen der Bundespolizei Sprit geholt. Das haben wir alles VFR, also nach Sichtflugregeln gemacht. Und dann sind wir aus München nach Frankfurt bzw. nach Reichelsheim geflogen, IFR, haben da gecancelt. Da haben wir zwei uns ja sogar fast noch getroffen. Also wir sind ja fast zeitgleich in Reichelsheim angekommen. Du mit dem Christoph 91 und ich mit unserer Hummel 6.
Genau, ich habe dich unten schon stehen sehen und mich gefreut, dir mal Hallo zu sagen. Und dann, neuer Einsatz. Okay, wir gehen da
gleich Einsatz durch.
Wir brechen den Landeanflug ab.
Ja, ich habe trotzdem das wunderbare Schnitzel genossen, das Fliegerschnitzel der Bordküche. Das war wieder sehr, sehr lecker. Vielen Dank an die Bordküche. Das war immer wieder schön da.
Und die Wolken, die du gerne gehabt hättest, hatte ich. Weil Tim war nämlich auf der Suche nach Wolken. Ihr seid ja IAA geflogen, ne? Also nach jetzt zum Flugregeln. War aber ein sonniger Tag bei uns allen, aber die Wolken hatte ich.
Ja, und ich muss sagen, wir sind gar nicht hochgeflogen. Wir sind die Strecke IAA Flight Level 060 geflogen, also 6000 Fuß Pi mal Daumen bei Standardluftdruck. Und haben unfassbar viele Segelflieger auf dem Weg gehabt.
Aber hallo.
Und haben keine, ja, aber das Schlimme ist ja, du kriegst ja dann keine Warning von,
genau,
weil von dem Lotsen.
Ja.
Das war hart.
Die sehen die auch nicht immer unbedingt. Vielleicht noch auf dem Primärradar, wenn sie halt keinen Transponder drin haben, sondern nur Flammen. Aber die hatte ich auch. Ja. Allerdings, weil ich war da zu dem Zeitpunkt ein bisschen höher. Ich war in 8,5, Flugfläche 8,5. Und die hatten da an der Wasserkuppe, hatten sie, weiß ich nicht, Segelflug, Kunstflug, irgendwas. Da hatten sie eine Box bis 7000 Fuß. Ich habe dann aber mal reingefunkt, habe dann gesagt, hier, hallo, wir kreuzen von Ost nach West, von Ost nach West in 8,5. Ist da jemand? Ja, da ist auch ein Segelflieger. Und die siehst du ja nicht, ja. Das ist ja unfassbar schlecht zu sehen.
Also ja.
Haben wir auch alle rausgeguckt. Wo ist dieser Segelflieger, ja?
Ja, und du warst ja nach Sichtflug wenigstens unterwegs. Weißt du, wenn du IAA aufgepickt bist und IAA fliegst, dann bist du es eigentlich gewohnt. Ich muss jetzt nicht unbedingt rausgucken. Ich werde ja gestaffelt. Ich habe ja eigentlich keinen Gegner in der Luft.
Ja.
Da passt ja einer auf mich auf. Aber gerade bei so einem Wetter, wo du nicht in den Wolken unterwegs bist und so Segelflieger im freien Luftraum, der steht denen ja auch zur Verfügung, da wo wir unterwegs waren, da musst du dann doch auf einmal rausgucken bei IFA. Das ist irgendwie...
Ja, ja, das stimmt. Aber lass uns doch nochmal zurück nach Italien gehen. Wie bist du denn da losgeflogen? Wie ist das, wenn du denn im italienischen Luftraum unterwegs bist, dann in den nächsten kommst? Sprichst du da Englisch mit den Lotsen? Italienisch? Kennen ja nicht alle die Verfahren.
Ja, also es ist natürlich klar, wenn man im Ausland fliegen will, dann muss man in Italien auch Italienisch sprechen, sonst geht's nicht.
In Frankreich halt auch Französisch die ganze Zeit, ja. Oh,
ey, das ist wirklich, natürlich, also natürlich habe ich Englisch gesprochen, also das war jetzt ein Scherz, ne? Natürlich habe ich auf Englisch gefunkt, aber alle um mich rum funken halt auf Italienisch. Und ja, da musst du halt einfach vertrauen, dass der Lotse dich da schon irgendwie so vernünftig drumrum kriegt. Und es hat ja schon was, ne? Also ich mag hier Italienisch, Spanisch, das sind echt richtig schöne Sprachen, finde ich. Und wenn die dann mit ihrem Akzent Englisch reden, das hat schon irgendeinen gewissen Charme. Also ich finde es schon ganz cool. Das hat irgendwie direkt wieder sowas von Lebensfreude. Auch wenn man nicht unbedingt alles versteht, was die sagen. Auch nicht auf Englisch. Aber so ungefähr hat es funktioniert. Und man fliegt natürlich, gerade wenn man über eine Landesgrenze fliegt, auch mit einem Flugplan. Wir mussten natürlich vorher einen Flugplan aufgeben. Und wichtig ist in so einem Flugplan, dass man dann halt auch genau die Punkte angibt, wo man die Grenze überfliegt und in welchem Zeitraum. Das ist bei uns halt ganz besonders wichtig, weil wir auch eine Diplo-Clearance brauchen, weil wir ein Staatsluftfahrzeug sind. Das kann sonst zu diplomatischen Verwicklungen führen.
Verstehe. Sag das nochmal, was braucht ihr für eine Clearance? Eine Diplo-Clearance?
Genau, eine diplomatische Freigabe. Weil wir, wie gesagt, ein Staatsluftfahrzeug aus Deutschland sind und wenn wir in einem anderen Hoheitsgebiet fliegen, dann muss uns das erlaubt werden. Eben durch die Italiener, wenn wir dort fliegen und die Österreicher, wenn wir dort fliegen. Das ist natürlich innerhalb Europas relativ pro forma. Aber das gibt richtig Ärger, wenn man sich das nicht einholt. Dann fühlen sich die anderen Staaten sehr, sehr auf den Schlips getreten. Die einen mehr, die anderen weniger. Die Italiener sind da zum Beispiel ganz schmerzbefreit. Die haben gesagt, Diplomatic Clearance, ja, die ist hiermit erteilt für alle, die in Europa sind. Bei den Österreichern ist das auch nur ein Telefonanruf, aber der muss halt eben getätigt werden. Und wir mussten das dann auch schieben, weil wir die halt für eine Woche später hatten. Und die haben dann auch ganz genau nachgefragt, wo übertretet ihr die Grenze, zu welchem Zeitpunkt übertretet ihr die, landet ihr auf unserem Staatsgebiet oder nicht? Das ist dann nämlich auch nochmal ein Unterschied. Dann ist es nochmal ein Unterschied, ob man auch Waffen mitführt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass ein Staat wissen will, ob quasi ja Einwohner eines anderen Staates bei ihnen landen mit Waffen. Das ist ja schon erheblich. Und ja, dafür haben wir halt die Freigaben bekommen. Wir haben aber nur die Überflugfreigabe gekriegt, weil wer mal so die Höhe Innsbruck guckt zwischen Brenner und wieder verlassen im Norden, das sind eigentlich beide Pflichtmeldepunkte vom Flugplatz Innsbruck und da bist du in einer Viertelstunde durch.
Aber jetzt sagtest du rufst dann an. Wo rufst du denn da an? Bei der Polizei?
In der Botschaft.
In der Botschaft.
In der Botschaft. Okay. Ja, also da gibt es Ansprechpartner, da haben wir natürlich Kontaktnummern und da ruft man an und die Ansprechperson da in der österreichischen Botschaft, die kümmert sich dann darum, dass man diese Clearance bekommt und dann kriegt man auch eine persönliche E-Mail und da steht dann aber auch, wie gesagt, ganz genau drin, du musst innerhalb dieser halben Stunde über die Grenze fliegen, ansonsten gilt die nicht mehr. Ob du jetzt nach 34 Minuten darüber fliegst oder nach 28, ist denen vermutlich relativ egal. Aber wenn du halt sagst, du fliegst morgens um 10 drüber und machst das nachmittags um 3, dann wird mit Sicherheit ein bisschen nachgefragt und ein bisschen auf die Finger gehauen, dass das am besten nicht nochmal passiert. Ja.
Wie muss ich mir das vorstellen, wie du da runterfliegst? Fliegst du in deiner Polizeiuniform runter, mit Waffe oder ohne Waffe? Ihr müsst ja komplett vielleicht sein, weil ihr gleich in Einsatz geht, wenn ihr das deutsche Startgebiet erreicht oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das Gute ist, dass es ein Werkstattflug ist. Die Maschine ist also nicht wieder für den normalen Flugbetrieb freigegeben, sondern man kriegt für einen Werkstattflug eine gesonderte Freigabe für diesen Überführungsflug. Das heißt, wir sind da ohne Uniform, ohne Waffe, weil das wäre noch viel komplizierter gewesen, runtergeflogen, ganz normal in Zivil. Keiner hat uns erkannt, keiner wusste, was wir vorhaben. Und sind dann halt rüber. Also das Einzige, was sie gemerkt haben, ist, dass wir ein ELT dabei haben, weil das mussten wir von uns mitnehmen und einbauen lassen. da wurde mehrfach ein Sprengstofftest am Düsseldorfer Flughafen gemacht und gefragt, was das denn ist und nochmal auspacken und hier und da und jetzt bitte aufmachen. Also nee, aufmachen ist jetzt schlecht.
Ja, aufmachen
das ist Gerät. Schlecht. Ja, und dann haben die uns aber... Ja, die haben uns schon so eine Viertelstunde, 20 Minuten haben die uns schon durchgekaut. Man will dann auch nicht seinen Ausweis ziehen. Und
dann
war aber auch in Ordnung.
Ach so, also das heißt, ihr habt da einfach auch am Düsseldorfer Flughafen wie normale Passagiere nicht gesagt, hey Polizei, und wir haben hier das Gerät und das muss mit, das ist Folgendes, sondern ihr habt das erstmal so versucht, sozusagen.
Genau,
und das
hat auch so funktioniert.
Ja.
es hat so funktioniert, aber es muss ja auch so funktionieren, weil das kann ja auch einem ganz normalen zivilen Unternehmen, das könnte dir ja auch passieren, wenn du irgendwo im Ausland einen Hubschrauber abholen sollst und Ersatzteil mitnehmen musst. Halt, ein ELT ist natürlich ein geschlossenes elektronisches Gerät, da sind die natürlich super vorsichtig, viele Kabel drin, Dinge drin, die die nicht zuordnen können. Da denken natürlich, das könnte auch eine selbstgebastelte Bombe sein, sehr clever.
Ja.
Ja, da sind dann halt diverse Tests gemacht worden, geröntgt worden nochmal und dann war es aber in Ordnung.
Ach cool, siehst du mal. Habt ihr denn dann auch, wie man es so von der Straße kennt, wenn das Polizeiauto eine Werkstattfahrt hat, ist ja immer so Werkstattfahrt, so ein Magnetaufkleber drüber. Habt ihr denn dann auch bei euch auf dem Hubschrauber oder Polizei durchgestrichen oder alles normal?
Nee, das ist optisch nicht zu erkennen. Aber wenn wir natürlich in eine Kontrolle kommen würden und die Borddokumente kontrolliert werden würden, würde man sehen, dass der Hubschrauber in dem Moment eigentlich gar nicht fliegen darf, weil er nicht freigegeben ist durch die Werkstatt. Und dann würde man halt so einen Zusatzblatt sehen, wo halt draufsteht, welche Arbeiten erledigt wurden und dass der Hubschrauber zum Zwecke der Überführung mit einem Werkstattpiloten Level A zugelassen ist, von A nach B zu überführen und zwar auf direktem Wege.
Ah ja, siehst du mal. So funktioniert das, siehst du mal. Von unten kann man es ja eh nicht erkennen, ob es durchgestrichen wäre oder nicht oder ob es ein Werkstattflug ist oder nicht. Ja.
Vielleicht gibt es ja auch keiner raus.
Vielleicht gibt es ja auch welche, die dich auf dem Radar verfolgt haben. Ich weiß es ja nicht.
Möglich. Ja, doch, ist sogar so gewesen. Haben auch welche geschrieben, komm mal hier vorbei, komm mal da vorbei. Es ist dann natürlich nicht so einfach möglich, weil so jede Minute Umweg kostet bares Geld.
Ja, kostet einfach richtig viel Geld. Ich stelle mir das immer so vor, wie wenn man so einen Parkautomaten hat, so einen klassischen von früher, wo man eben nicht digital bezahlt, sondern immer die Scheine reinstecken muss. Wenn man so ein, da geht dann der Fuffi oder der Huni pro Minute einfach so zack, rein. Aber der nächste, ja, das kostet schon viel Geld. Und dann haben wir uns leider, nachdem ihr einen wundervollen Alpenausflug gemacht habt und in München nochmal unterwegs warst, leider in Reichelsheim verpasst. Schade. Und dann bist du wieder weitergeflogen. Wie ist denn das so? Wie viele Stunden seid ihr da geflogen insgesamt, die ganze Strecke?
Die ganze Strecke waren so knapp über 3 Stunden, glaube ich. Wir sind gute 1,5 Stunden von Trento nach München geflogen, sind dann nochmal eine gute Stunde nach Reichelsheim geflogen, IFA, und sind dann nochmal 50 Minuten nach Düsseldorf geflogen.
Naja, okay. Dann hat man nämlich mal so eine Vorstellung, wie man da so vorankommt, wenn man mit dem Hubschrauber unterwegs ist.
Ich finde es eigentlich relativ schnell, muss ich sagen. Und viele haben auch gefragt, so nach Italien, warum wartet ihr denn eure Hubschrauber in Italien?
Habe ich dich auch gefragt.
Hast du mich auch gefragt. Aber also wir müssen halt große Wartung, und das war eine große Wartung, die hat 2 Monate gedauert, die ist dementsprechend auch teuer. Also wenn man sich überlegt, wenn man 2 Monate sein Auto irgendwo bei Mercedes abgibt und das wird 2 Monate lang jeden Tag 8 Stunden am Tag von irgendeinem Meister bearbeitet, kriegt man schon eine hohe Rechnung. Und bei Hubschraubern sind das Meister vom Preis her. Und das ist auch noch eine Airbus-Tochter, also mal 2,3 oder so.
Genau, von daher privatversicherten Tarif.
Ja. War das natürlich ein sehr hoher Betrag, der für diese Maßnahme gefordert wurde. Und da müssen wir das dann europaweit ausschreiben, ab einem gewissen Betrag. Und wenn dann Helikopters Italia das beste Angebot macht, wenn man dann halt auch mal die Wirtschaftlichkeit prüft und sagt, ja gut, wir müssen den da zwar runterbringen, aber wir müssen sonst auch nach Karlsruhe, Baden-Baden fliegen, das dauert auch 1,5-2 Stunden, oder nach Donauwörth, das auch 2 Stunden braucht, der Flug, dann ist das gar nicht mehr so weit davon weg. Und wenn die dann halt das deutlich günstigere Angebot geben, dann ist das halt in dem Moment das wirtschaftlichste Angebot, was man annehmen kann. Und ich sag mal, wenn man da einen hohen 5-stelligen oder vielleicht sogar 6-stelligen Betrag ausgibt, dann fällt das gar nicht mehr so ins Gewicht, ob der Hubschrauber nebenan steht oder ob der einmal um den halben Kontinent wegsteht.
Ja. Ja, so weit ist Italien ja zum Glück nicht weg.
Italien jetzt nicht, ja.
Das stimmt, das ist richtig, ja. Dann lohnt sich das natürlich. Aber krass, das ist natürlich auch ein riesen Zeitaufwand, ne? Wenn du das jedes Mal ausschreiben musst. Wie lange läuft so eine Ausschreibung jetzt dann? Die haben die jetzt gewonnen. Wie viele Jahre bringt dir jetzt die Hubschrauber dahin? Oder ist es nur für die eine Wartung?
Ich nehme an, das ist nur für die eine Wartung.
Ach ja.
Und das ist dann halt auch nur, weil zum Beispiel Motorflug, die jetzt hier in Deutschland sitzen, keine Kapazitäten hatte. Mhm. Und dann wir aber die Notwendigkeit haben, selber einen in der großen Wartung hatten und nicht gleichzeitig zwei haben können in der großen Wartung, weil die dann, weil einfach einer dann die ganze Zeit steht und nicht bearbeitet wird, haben wir das fremdvergeben. Und ich kenne mich mit dem Ausschreibungsbrimborium jetzt nicht so aus. Also das ist nicht mein Thema. Da habe ich Gott sei Dank nichts mit zu tun. Also, das wäre mir noch, wäre noch schöner, wenn ich das auch noch machen müsste. Aber ich weiß, dass es sehr aufwendig ist und dass mir das dann halt so einen schönen Flug bescheren kann.
Ich meine, das ist ja auch ein Wahnsinn. Du musst ja diese Ausschreibung, musst ja genau beschreiben, was muss denn gewartet werden, was muss gemacht werden. Klar geht man dann irgendwie aufs Hersteller-Wartungshandbuch nochmal über, aber das ist schon irre Aufwand. Wahnsinn, ja. Aber ich sehe es ja auch bei uns. Ne? Wenn wir jetzt eine große Wartung auf so einer Maschine haben, wie lange die eigentlich steht, was für ein irrer Aufwand ist, die zu zerlegen, dann findest du irgendwelche Sachen, dann brauchen die Teile, dann muss die wieder zusammengebaut werden. Also gerade diese großen Wartungen, die, die sind schon sehr aufwendig. Darfst du sagen, wie viele Flugstunden die Maschine aktuell hat?
Das wenn müsste überhaupt die zweite 800er. Ja, ich weiß, ich habe es ja zurückgeflogen. Ja. Die hat 1700 Flugstunden, meine ich, gehabt.
So wie unsere.
Ja.
Ja, genau. Und da ist ja auch so eine Wartung dann fällig.
Jetzt habe ich totalen Quatsch erzählt. Die 1700 kommen von eurer, die ich am Wochenende geflogen bin.
Ja, siehst du das?
Deswegen hatte ich die Zahl im Kopf. Nee, die muss deutlich drüber sein.
Okay.
Die muss irgendwo bei 3,5 liegen.
Naja, das Doppelte sozusagen.
Ja.
Cool. Fliegst du das alleine als Pilot und es kommt noch eine Begleitung mit? Habt ihr zwei Piloten? Nimmst du einen Schüler mit? Zum Stundensammeln vielleicht? Oder wie funktioniert das?
Unsere Schüler zum Stundensammeln. Das wäre mal eine Idee, ne? Das wäre mal ganz cool für die Jungs. Aber nein, wir haben das mit zwei Werkstattpiloten gemacht.
Okay.
Weil wir gesagt haben, wir brauchen zwei vollständig geratete. Falls mal mit einem was ist, dann kann der andere weiterfliegen. Weil, wie gesagt, es ist ein Werkstattflug und den darf ja auch nicht jeder machen. Und auch nicht mal eben so ein Schüler. Und auch nicht ein Schüler, wenn ich als FI daneben sitze, wenn es ein Werkstattflug ist, dann geht das auch nicht. Ansonsten wäre das natürlich super zur Stundensammelphase.
Richtig. Also wir versuchen das ja auch bei uns in der Firma immer so ein bisschen abzudecken, weil ja wir die modulare Ausbildung haben. Das heißt, die machen erst ihren PPL, dann sammeln die Flugstunden, dann geht es in die Berufspilotenausbildung. Und zum Beispiel, wenn wir in Kessin den Hubschrauber wechseln, was jetzt bald wieder der Fall sein wird, dann dürfen die zum Beispiel einen Flug hin und her machen zum Stundensammeln. Ich weiß nicht, ob Karl bei dir am Wochenende im Dienst war?
Ja, ich wollte es eben ansprechen, genau. Karl war im Dienst, ja.
Karl war im Dienst, ne? Karl ist so jemand, ne? Der kann dann mal zum Stundensammeln den Hubschrauber verbringen und so, ja. Aber ich sage immer jedem Flugschüler, der eine Ausbildung macht, irgendwie als Pilot, um Gottes Willen, rechnet nicht damit, dass ihr eure komplette Stundensammelphase irgendwie an Freunde günstig vertickern könnt oder solche Shuttle-Flüge zustande kommen, kriegt man nicht hin. Ja, man muss einfach kalkulieren, sagen, ich zahle alles selbst und jede Stunde, die man dann irgendwie anderweitig geschenkt bekommt, weil man sagt, hey, kannst du mal einen Hubschrauber dahin fliegen und dahin fliegen, ist super. Aber man sollte sich darauf nicht verlassen. Aber sowas gucken wir schon, dass wir das irgendwie an die Schüler irgendwie oder an die Stundensammler rausgeben, damit die einfach ein bisschen Erfahrung sammeln, vom Flugplatz wegkommen, irgendwie mal auch einen anderen Teil von Deutschland sehen, da ein anderer Lotse sitzt. Vielleicht jemand, der komisch redet, weil er irgendwie einen Akzent hat oder was weiß ich, ja.
Aber wir reden hier gerade einfach so von Stundensammelphase. Was hat denn das damit eigentlich auf sich? Vielleicht weiß das gar nicht jeder da draußen.
Die Stundensammelphase, wofür die eigentlich da ist?
Warum man das machen muss.
Ja, warum man das machen muss, das ist eine gute Frage. Also ich mache ja zum Beispiel, es gibt zwei Möglichkeiten, einen Berufspilotenschein zu machen. Das eine ist die durchgehende Ausbildung. Das heißt, ich fange als Fußgänger an und komme mit ungefähr 135 Stunden am Ende raus, wenn ich meine Berufspilotenprüfung mache und habe dazwischen keine Lizenz. Früher durfte man dazwischen noch ein PPL machen, ist jetzt mittlerweile seit diesem Jahr alles geknickt durchs Luftfahrtbundesamt. Das heißt, ich mache erst meine Berufspilotenprüfung und dann habe ich meine Lizenz in der Hand. Dafür, dass das alles durchgehend ist, sind es halt nur 135 Stunden. Ich darf aber nie alleine fliegen. Jedenfalls nur dann, wenn ich einen Solo-Auftrag von einem Fluglehrer bekomme. Dann darf ich auch mal ein paar Stunden alleine fliegen. Ansonsten habe ich immer einen Fluglehrer dabei. Und bei der modularen Ausbildung ist es so, ich mache also erst meinen Privatpilotenschein. Dann muss ich Flugstunden sammeln, weil ich darf nämlich erst mit 150 Flugstunden waren es oder 155, ich komme gerade in Stolpern, darfst du erst den Berufspiloten-Teil beginnen. Und dann kommst du am Ende so mit 190 ungefähr raus oder 195, je nachdem. Und machst dann nochmal die Berufspilotenprüfung. Hast also praktisch zwei Lizenzen in der Zeit gehabt. Einmal die Privatpiloten und dann machst du die Berufspilotenprüfung. Aber dadurch, dass die EASA, also die Luftfahrtagentur, eben vorgibt, wie viele Flugstunden musst du haben, um mit dem Berufspilotenteil anzufangen. Und du kommst ja beim PPL in der Regel mit, ja, sagen wir mal, 50 bis 60 Stunden die meisten raus. Musst ja irgendwie die Lücke schließen zu der Zahl, wo ich mit der Berufspilotenausbildung anfangen kann. Und das ist dann halt diese Stundensammelphase, in der ich Flugstunden sammeln muss. Und da darf ich fliegen, muss zwar auch alles selber zahlen. Da kommt man nicht drum herum, ja. Aber da hoffe ich halt auch, dass die Leute nicht immer am Flugplatz, wo sie ihre Ausbildung gemacht haben, immer da ihre Kreise ziehen, sondern hey, flieg mal runter nach Marseille. Flieg mal in die Schweiz, flieg mal nach Österreich, flieg mal von mir aus nach Italien, Dänemark, hoch an die Nordsee, Ostseeküste, überall hin, wo es irgendwie geht, andere Lufträume kennenlernen, merken, wenn man im Ausland unterwegs ist, wie schwierig es sein kann, auch wenn die Lotsen Englisch sprechen, mit dem Akzent die zu verstehen, eben manchmal, wo man dann dreimal nachfragen muss, was er denn haben möchte. Oder gerade unten bei Marseille, diese vielen Lufträume, die da überall sind, generell in Frankreich ist ja viel los mit Lufträumen. Das finde ich ist schon, das sollte man machen. Und dann merkt man hinterher in der Berufspilotenausbildung, wer hat das gemacht und wer hat es nicht gemacht. Und da gibt es große Qualitätsunterschiede. Also von daher bloß weit wegfliegen. Nicht immer nur eine Stunde am Flugplatz irgendwie drumherum und wieder zurück. Da lernt man nichts. Da fliegt man zwar, aber da lernt man nichts.
Ja, das stimmt. Und da gibt es halt auch Flugschulen, die dann so tolle Ausflüge machen, die halt nicht nur morgens irgendwo zu Flugplatz A und nachmittags zu Flugplatz B und dann wieder zurück und zwischendurch irgendwas essen, sondern die dann auch wirklich mal eine Woche unterwegs sind.
Genau.
Die dann so Heli-Safaris machen, wie Heli NRW das zum Beispiel auch macht jedes Jahr. Da entstehen, glaube ich, für die Beteiligten immer super Eindrücke und super Erfahrungen und aber auch für die, die zugucken über Social Media, ganz tolle Fotos und Videos.
Ja, genau. Und da lernt man unheimlich viel. Und das Schöne ist bei solchen Hubschrauberausflügen, dass da fliegt dann zwar nur einer, aber wenn die anderen, die vielleicht andere Streckenabschnitte fliegen, da mit drin sitzen und ja auch den Flugverkehr mitbekommen und was für ein Workload das ist und wie der Pilot das dann vorne macht, lernt man ja auch schon wieder was mit dazu. Ja, das ist dann wieder ein großer Vorteil. Man kann sich diese Flugzeiten dann teilen und dann fliegt man eben solche Ausflüge. Wie man sie hätte auch nach Italien fliegen können, Tim. Oder zurück oder wie auch immer. Ja, ist egal, alles gut.
Ja. Es ist, wie gesagt, es war ein Werkstattflug, es ging nicht.
Ja, genau. Nee, ist alles gut. Und manchmal versuchen wir dann auch immer so ein bisschen den Schüler dabei, so ein bisschen unter, na, ich will es mal sagen, einen gesunden Stressdruck irgendwie sowas zu setzen, weil wir dann halt einfach sagen können, hier, du möchtest Berufspilot werden. Virtuell hat da eben jemand angerufen und möchte zwei Kisten Orangen haben. Und zwar dahin. Du hast jetzt eine Stunde Zeit, das alles vorzubereiten. Okay. Und dann los. Flugplanung, Hubschrauber raus, tanken, ne, dam. So wie es ja auch meistens bei den Frachtflügen ist. Da ruft dann irgendein Broker an. Hey, pass mal auf. Da sollen Hubschrauber, Autoteile, weil für die Autoindustrie ist es immer günstiger, wenn sie schnell den Hubschrauber schicken, weil der LKW auf der Autobahn versteckt. Autoteile von hier nach da. Schick mir mal ein Angebot. Und das sagt ja irgendwie drei Hubschrauberunternehmen, die schicken alle ein Angebot und wer da am besten ist, bekommt's und dann heißt es los. Und da hast du keine Zeit. Da musst du es alles bam geben. Und so versuchen wir das dann auch schon irgendwie in der Ausbildung irgendwie so ein bisschen mitzugeben. Weil so ist es dann später eben auch, wenn man Autoteile fliegt.
Ja, also bei uns sind es keine Orangen, bei uns sind es dann die Einsätze.
Ja.
Ich wollte gerade sagen Menschenteile, aber das stimmt nicht. Ja, bei uns sind dann die Einsätze, die natürlich auch immer dringend sind.
Genau.
Das machen wir dann in der taktischen Ausbildung auch bei uns. Also da unterscheidet sich das gar nicht so sehr.
Nee. Vielleicht nur, dass wir eine Kiste dabei haben und ihr nicht. Aber ansonsten, ja, es ist halt einfach das. Ich wäre ja so gern auch zur Polizei gegangen, aber die konnten mir ja damals und auch heute immer noch nicht versprechen, dass das auch geklappt hätte mit dem Pilot. Ja. Also es reizt mich ja nach wie vor. Aber schon witzig. Jetzt hast du ja einen Einblick wenigstens in beide Bereiche. Bei mir fehlt der andere noch, aber ich glaube, ich werde den auch nicht kriegen, weil die suchen keine Freelancer.
Nee, das wird schwer. Ja. Vielleicht in England.
Ja, vielleicht in England, richtig. Ja, wobei, da suchen sie immer gerne mal für Rettungshubschrauber oder was. Die sind auch gut bezahlt, die Jobs, aber ich wollte dann nicht nach England ziehen. Das,
nee, meins wär's auch nicht.
England ist nicht so meine Ecke. Nee.
Nee. Habe ich das hier schon mal von Saudi-Arabien erzählt im Podcast?
Das weiß ich nicht, aber erzähl es gerne nochmal.
Soll ich es nochmal erzählen? Dass mich die königliche Familie angefragt hat, weil die einen neuen Privatpiloten für eine 145 gesucht haben. Und ich mir halt den Spaß gegeben habe. Ja, ich habe abgelehnt. Aber ich habe mir zumindest den Spaß gegeben, mal mit denen zu telefonieren, weil ich habe mich gefragt, also die haben halt angerufen, beziehungsweise mir eine E-Mail geschrieben, aufgrund von meiner Qualifikation, die sie halt auf so einem Jobportal gesehen haben. Nicht Jobportal, also ich suche nicht aktiv, sondern über so ein Berufsportal, LinkedIn, die meisten werden es kennen, mich angeschrieben haben, dass meine Vita und meine Lizenzen etc., dass das ganz gut zu ihrem Auftraggeber passen würde. Und da habe ich mich schon gewundert, hey, warum suchen die denn FI und warum muss der denn auch NVIS-Erfahrung haben? Und also ganz merkwürdig irgendwie. Und dann habe ich da den Kontakt gesucht und habe mir das mal erklären lassen. Und dann war das einfach so, ja, nee, das ist die königliche Familie und die wollen halt jemanden, der halt auch sehr viel Erfahrung hat und der halt auch schon Flugschüler ausgebildet hat. Brauchen jetzt nicht für sich, aber wollen ja einfach als Zusatzqualifikation. Ich glaube, das ist so, wenn du einen Firmenwagen kriegst und einfach so jegliches Zusatzequipment ankreuzt. So sind die wahrscheinlich bei ihrem Piloten vorgegangen. Der braucht hier ein ATPL, der braucht ein IFA, der braucht NVIS. Also einfach alles stumpf angekreuzt. Ja, aber für mich war es jetzt nix, aber Zahlen tun die sehr gut.
Zahlen tut die sehr gut.
Ja.
Zahlen tut die wirklich sehr gut. Ja, die suchen auch Piloten ohne Ende eben da unten, ja. Das sind ja nicht nur die Jobs, die Königsfamilie fliegen, sondern auch viele andere Sachen eben. Aber man muss es wirklich wollen. Man muss sagen, ich komme mit dem Land klar, ich komme mit der Hitze da unten klar. Das wäre nicht meins, das wäre viel zu heiß.
Also ganz ehrlich, die Hitze wäre da mein kleinstes Problem. Die Menschenrechte, da hätte ich ein paar mehr Probleme.
Das ist ja wieder was anderes. Und das wäre schon. Aber das ist wie Asien. Die freuen sich immer über europäische, gerade aus Deutschland, Hubschrauberpiloten, weil die sagen, hey, die sind gut ausgebildet, die nehmen wir gerne. Aber viele, die da runtergehen, und die werden unfassbar gut bezahlt, die sagen halt, nach einem Jahr mir reicht's, ja, weil halt einfach das eine ganz andere Kultur ist.
Ja.
Und deswegen suchen die auch ständig Piloten. Aber es ist trotzdem, du fliegst da direkt, große Hubschrauber, die finden das alle klasse, du verdienst eine Menge Geld, aber du bist eben da unten.
Tja, eingesperrt.
Oh. Ich weiß nicht, ob die ihre Piloten einsperren, aber
du, es ja, also ist halt, ich habe gesehen, dass sie ihre Fußballer auspeitschen, das hat mir schon gereicht. So, das war eine schlechte Landung. Keine Ahnung. Ja, nee, also das muss nicht sein.
Ja, deswegen, also es muss einem liegen und dann hängt es ja auch immer wieder vom Status ab. Habe ich Familie, bin ich verheiratet oder wie auch immer? Ne? Kann ich denn da runtergehen überhaupt? Das ist ja auch immer so ein Thema. Also.
Du, was sie dir in der Richtung bieten, das ist schon der Hammer, das muss ich ehrlich sagen. Also die haben direkt gesagt, wenn sie Familie haben, die ist mit Goldstatus mitversichert und die Kinder können in eine internationale Spitzenschule. Und das machen die einem schon schmackhaft.
Kannst wenn du mir mal
so
die Adresse
so ein klassisches, ja, kann ich gerne machen. Wenn du so ein klassisches Role Model da lebst mit Vater, Mutter, Kind, Vater geht arbeiten und Mutter kümmert sich um die Kinder, dann kannst du, wen wundert's, in Saudi-Arabien sehr gut leben. Die Frau muss halt nicht unbedingt rausgehen wollen und so, aber
Wahnsinn, ja. Siehst du? Ja, den Podcast können wir auch online aufzeichnen, ist überhaupt kein Problem. Kriegt ja keiner mit, ob ich in Saudi-Arabien sitze oder hier. Ach krass. Na gut, also Tim, schön, dass du uns erhalten bleibst. Finde ich wirklich gut. Das wäre sonst ein bisschen zu weit, ja. Hast du was dazu gesagt, wie viel du arbeiten musst? Nee, haben sie dir das verraten?
Ja, das haben sie mir verraten. Angeblich war, das habe ich nämlich auch gefragt, also ich kann ja mal kurz sagen, ich lege einfach mal alles offen. Die haben mir 16.000 Euro im Monat geboten. Netto, also da ist ja brutto wie netto.
Ja,
für eine 40-Stunden-Woche, Montag bis Freitag, 9-to-5. Und alles, was darüber geht, würde extra vergütet werden. Also wenn dann der Königssohn am Wochenende nachts doch mal auf irgendeine Yacht zur Party will, dann würde das extra vergütet werden. 30 Urlaubstage, also von den, was die mir erzählt haben, so von allem drumherum, hat sich das sehr nach europäischem Arbeitsrecht angehört.
Mhm.
Ich denke bloß nicht, dass die sich an Dienst- und Ruhezeiten halten, dass denen relativ egal ist, wenn man krank ist. Also Das sind jetzt Unterstellungen, das sind Mutmaßungen.
Aber, oder
wenn es hat sich eigentlich ein bisschen zu gut angehört, um wahr zu sein, muss man ehrlich sagen.
Tja, das ist ja auch immer eine Frage, wie fit bist du Samstagsabend, wenn die anrufen, die wollen dich, egal in welchem Zustand, der Chef will halt darunter. Ne? Mhm. Da ist dann, was da gerade passiert, egal, ja, gut. Aber die Bezahlung ist gut.
Die Bezahlung ist natürlich
wirklich gut. Und dann halt natürlich diese Steuerfreiheit, die du dadurch natürlich hast. Also wenn du da wirklich deinen Lebensmittelpunkt da unten hast und das ein paar Jahre machst, ist das ganz schick. Mein Cousin hat das gemacht. Der ist da für eine Airline geflogen ein paar Jahre lang und das ist halt brutto wie netto. Wahnsinn. Totaler Wahnsinn. Tja. Ich bin mal gespannt. Ich bin mit einem oder zwei Piloten in Kontakt, die das so ähnlich machen, die da unten fliegen. Die sind 6 Wochen im Dienst und haben dann 6 Wochen frei. Die werden auch ziemlich gut bezahlt. Sind beide ungebunden, also von daher ist es für die kein Thema. Ich bin mal jetzt gespannt, was die so nach einem halben Jahr jetzt mir mal erzählen demnächst, wenn ich sie mal wieder sehe, was dabei rausgekommen ist. Ob die das nochmal verlängern. Die haben, ich glaube, irgendwann letztes Jahr im Sommer angefangen oder so. Oder ob die sagen, nee, doch nicht mehr. Bin ich mal gespannt, weil die suchen, wie gesagt, Piloten ohne Ende. Hm. Tja, wäre auch eine schöne Stundensammelphase, da runterfliegen, den Hubschrauber da runterschatteln.
Ja, das auf jeden Fall.
Das stimmt, ja. Weil die haben nämlich, ich glaube, wie haben sie es gemacht? Ich habe es nur gehört. Deswegen Vorsicht mit der Information. Soweit ich gehört habe, haben die da bei Saudi-Arabien drumherum überall 250 Hubschrauber bestellt. Aber haben dann auch jetzt angefangen, irgendwie die Piloten zu suchen. Die wollen ja auch so ein Rettungsnetz aufbauen, wie es so ähnlich in Europa ist, ne? Mit Rettungshubschrauber hier und da und alles. Und aber ja.
Ja, aber boah, da runterfliegen, ja, wie fliegst du da runter? Wahrscheinlich musst du über Gibraltar.
Ja.
Und dann komplett Nordafrika lang.
Ja.
Weil über Israel würde ich jetzt persönlich nicht fliegen wollen.
Nee. Aber das wäre wahrscheinlich so die Route, so irgendwo da durchschlängeln und dann den Hüpfer in Anführungsstrichen darüber, ja.
Ja, weil ansonsten müsstest du ja irgendwie Türkei und dann über Zypern. Ich glaube, das sind auch zu lange Strecken übers Mittelmeer, um das safe zu machen. Also von daher würde es wahrscheinlich echt über Gibraltar und dann Marokko, Algerien, Libyen, Tunesien, ouch.
Autsch. Ja, danach tut dir der Hintern weh.
Nicht nur das, also puh. Ja, okay, ich bash da jetzt nicht weiter, aber das wären nicht meine Favorite-Länder, um sie zu befliegen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das ist richtig. Und vor allen Dingen, du kannst da eine super Flugvorbereitung machen, aber du weißt nie, was dir auf dem Flug passiert, im Sinne von, dann haben sie doch keinen Sprit am nächsten Flugplatz oder keine Ahnung, es funktioniert was mit dem Hotel nicht oder oh Gott, es geht irgendwas kaputt.
Oder deine Landegebühren sind auf einmal $10,000. Die Bar entrichtet werden müssen.
Die an der Bar entrichtet werden müssen?
Ja, die würde ich dann da entrichten, ja.
Ja, also von daher, Auslandsflüge haben schon ihren Charme. Und Tim, wir hatten ja gesagt, wir können es ja auch ein bisschen verraten und mal anteasern. Wir wollen noch eine Folge machen über Auslandsflüge im Speziellen. Mhm. Da wollten wir nochmal drauf zurück. Aber ja. Das ist schon, auch frühere Kollegen von mir, die haben ja Hubschrauber in den Südsudan runtergeflogen. Also auch das sind ja Strecken, wenn du da unterwegs bist. Holla die Waldfee. Reiße ich mich jetzt.
Ja, wenn alles gut läuft, echt spannend. Also,
ja, wenn alles gut läuft, genau. Kann man das schon machen, ja. Sind das tolle Strecken sicherlich, da sieht man tolle Sachen. Aber es bleibt auch spannend, wenn mal was nicht so funktioniert beim Hubschrauber. Mhm.
Ja, aber gerade so für neue Piloten oder für die, die es werden wollen, bei uns, ich versuche gerade eine vernünftige Überleitung zu kriegen, ich kriege sie nicht ganz hin, ich wollte kurz noch anteasern, dass ich jetzt wieder zum DLR nach Hamburg fahren darf und unsere PilotInnenbewerber begleiten darf zur HU, zur Hauptuntersuchung beim DLR an Hamburg.
Jetzt kriegen ganz viele Hörer bei uns gerade ganz große Ohren, weil die ganz, ganz genau wissen wollen, Tim, wie läuft das beim DLR bei der Polizei ab?
Wie bei allen anderen tatsächlich auch.
Du bist Tim, bestehst
und bist wieder angeglichen. Genau. Wirst Pilot, Pilotin, alles ist gut. Nein, gerade im Bereich Hubschrauber haben wir uns dem ganz normalen Verfahren jetzt komplett angeschlossen. Seit letztem Jahr, dass wir halt diese 3 Tage machen,
Berufsgrunduntersuchung, wenn sie immer noch so heißt, wir nennen sie so, und die Hauptuntersuchung. Und in der Hauptuntersuchung ist man 2 Tage dort. Wir sind mit 7 Jungs und einem Mädel da, also 8 Leute insgesamt, die wir da durchschleusen werden. Und was da gemacht wird, ist ja eigentlich kein großes Geheimnis. Es gibt diesen ominösen Brückenbeladungstest, wie er heißt, wo es hauptsächlich um Kommunikation geht. Und dann gibt es noch Rollenspiele, wo einem ein Konfliktgespräch dargestellt wird mit einem Rollenspieler. Und dort soll man dann zeigen, was man an Empathie aufbringen kann, was man an, ja, Konfliktmanagement aufbringen kann, also dass man halt mal so ein bisschen seine Persönlichkeit offenlegt und die Psychologen, die dabei sitzen, dann erkennen können, wo sind denn Stärken, wo sind Schwächen, sehen wir da eventuell ein Problem beim Pilot oder Pilotin werden. Und ganz zum Abschluss hat man dann noch ein, auf allem, was man da bis dahin gemacht hat, ein psychologisches Gespräch, wo dann das Psychogramm, was bis dahin von einem erstellt wurde, die Grundlage bietet und die 2 Psychologen einem dann so richtig auf den Zahn fühlen und gucken, ob sich denn dieses Psychogramm, was entwickelt wurde, deckt mit dem, was sie da sehen oder ob es vielleicht doch nicht ganz so gepasst hat.
Wer geht denn dahin? Du sagst, wir schleusen da ein paar Leute durch. Das heißt, wenn ich mich beworben habe und ihr sagt, hey, wir gehen jetzt direkt zum DLR oder was sind das denn für Menschen, die du dahin mitnimmst?
Das sind PolizistInnen, die wir da schon auf Herz und Nieren geprüft haben. So ein Tag beim DLR kostet einfach unfassbar viel Geld. Mhm. Wir gehen zum ersten zur Berufsgrunduntersuchung, können wir mit 40 Leuten hingehen. Wir haben da einen Raum mit 40 Computerarbeitsplätzen angemietet und ob man da mit einem hingeht oder mit 40, wenn man diesen Raum gemietet hat, ist egal, weil da eine Aufsichtsperson so oder so bei ist und der Rest macht der Computer. Mhm. Und das heißt, diese, ich sag's mal jetzt in die Tüte gesprochen, ich glaube, es sind 10.000 Euro, die man dafür ausgibt für den Tag, die sind einfach weg, so oder so. Und deswegen nehmen wir da möglichst viele Leute mit. Und nach den Computertests, die ausgewertet werden, wird einem vom DLR gesagt, ja, bestanden oder nicht bestanden, beziehungsweise wir empfehlen, diese Person weiter zu testen oder eben wir raten davon ab. Dem entsprechen wir, weil das bringt ja nichts, wenn du irgendjemanden mitnimmst, wo der DLR sagt, finden wir nicht gut, kann das wahrscheinlich nicht und später legt er sich auf den Pinsel und dann wirst du gefragt, Entschuldigung, die Experten haben gesagt, nee, warum haben sie ja gesagt? Also das würde nie wirklich jemand tun. Und der zweite Tag ist im Prinzip nochmal genauso teuer. Der zweite und dritte Tag mit 8 Leuten ist wahrscheinlich sogar noch teurer, weil wir da die ganze Zeit noch von 2 Psychologen eben begleitet werden, die sich die Leute ganz, ganz, ganz genau angucken. Und es ist erschreckend, wie die innerhalb kürzester Zeit wirklich ein sehr, sehr passendes Psychogramm erstellen können.
Das würde mich echt mal interessieren, so ein Psychogramm von mir. Das heißt, von 40 schrumpft es runter auf 7 bis 8?
Genau, auf 8, ja.
8. Und die gehen dann in Hamburg zum Test. Wie lange dauert der?
Ein Tag? Das sind halt 2 Tage.
2 Tage, okay.
2 Tage. Das psychologische Gespräch ist 1 Tag, weil das halt sehr intensiv ist, weil das halt, da werden bis zu 8 Leute durchgeschleust und die Gespräche dauern, das Gespräch an sich so ungefähr 40 bis 45 Minuten und mit Vor- und Nachbereitung bist du dann bei einer guten Stunde, mindestens, wenn es unproblematisch durchläuft. Deswegen wird dafür 1 Tag angesetzt und auch dieser Brückenbeladungstest an sich, ich glaube, der dauert auch so ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde und die Rollenspiele dauern 10 Minuten, aber dadurch, dass das halt so personalintensiv ist und nicht alles zeitgleich laufen kann, sind das halt 2 Tage mit sehr viel Leerlauf für den einzelnen Prüfling dann.
Bist du auch einer der Rollenspieler?
Nein, bewusst nicht. Ich bin reiner Beobachter. Dafür musste ich allerdings auch eine Schulung belegen beim DLR. Sonst dürfte ich da nicht teilnehmen, wo einem dann auch alle Hintergründe erklärt wurden, warum man was wie macht und wie man was benotet und beurteilt. Das war hochinteressant. Da habe ich auch eine Verschwiegenheitserklärung drüber unterschreiben müssen. Da darf man also nicht drüber sprechen. Da sind die sehr, sehr geheimnisvoll, weil im Endeffekt ist das deren USP und deren Geldverdienmaschine. Wenn das jetzt jeder wissen würde, wären die quasi aufgeschmissen und müssten sich was Neues überlegen und so. arbeiten die natürlich damit, dass nicht jeder wirklich weiß, was wird jetzt wie beobachtet. Und da gibt es ja auch wirklich, da gibt es ja die wildesten Gerüchte, dass du ab dem Moment, wo du das Gebäude betrittst, mit Kameras verfolgt wirst und das schon, und wenn da irgendwo ein Schild hängt, so, dass da schon geguckt wird, wie man sich verhält. Und ja.
Tim, du wirst dieses Gerücht nie ausräumen können, weil es ist so.
Ja, ja, es ist schon, wenn man an der Tür steht und zieht und sie ist zu, klingelt man, klopft man,
ja, genau,
zieht man sich zurück und wartet, das ist schon der erste Test. Aber
es geht schon los, wie man aus dem Auto aussteigt und auf das Gebäude zuläuft.
Ja, als wären die Hotels, die man da bucht, zufällig.
Oh Gott, oh Gott. Das kann man ewig weiterspinnen, das, ja, Thema, ja.
Ja. Okay, nee, aber das, ja, wir gehen auch immer zusammen Abendessen und so. Mhm. Ja, ich bitte dich, natürlich sind die Kellner gebrieft.
Und alles,
das sind auch Psychologen.
Okay, also es sind zwei sehr, sehr intensive Tage sozusagen, in denen man da durchgecheckt wird. Aber das passiert ja einzeln nach dem anderen, das Gespräch. Das heißt, man hat eigentlich auch als Kandidat so ein bisschen Leerlauf dazwischen.
Ja, genau. Ja,
okay, verstehe.
Spannend. Was das Ganze nicht leichter macht. Also da ist wieder das, möchte man gerne Erster sein und es hinter sich haben oder Letzter, oder das ist eigentlich auch so, im Endeffekt ist es komplett egal. Die Leute machen sich total wahnsinnig. Hat das jetzt was zu bedeuten, dass ich der Achte bin, der reingerufen wird? Nee, das ist purer Zufall. Entweder werden die Akten einfach durcheinander geschmissen und man zieht was, oder es ist Alphabet oder... Ach.
Aber wie ist das denn, wenn der Erste reingeht und der Zweite und der Dritte und die kommen wieder raus, können die ja mit den anderen reden und denen alles erzählen, oder?
Nee.
Nein? Die werden darauf dann getrennt sozusagen.
Ja. Genau, da wird man getrennt und dann werden die Rollenspiele auch neu vergeben. Mhm. Also du hast zum Beispiel jetzt ein Rollenspiel, was dreimal gemacht wird. Während der Erste reingeht, wird der Zweite zum Vorbereitungsraum geführt, dass der Dritte mit keinem Kontakt hat. Mhm. Und so rückt man nach, dass halt niemand vom anderen quasi profitieren kann. Da wird schon drauf geachtet.
Okay. Weil dann würde ich lieber als Letzter gehen.
Ja, genau.
Nee, ist ja natürlich schlau, das so zu machen, um Gottes Willen. Interessant. Wenn man jetzt einen Test nicht besteht oder ja, das Bild nicht so gut aussieht, wird man dann direkt heimgeschickt oder machen alle diese zwei Tage komplett und dann trifft man sich nochmal oder jedem Einzelnen wird das Ergebnis mitgeteilt?
Also man macht unter die einzelnen Tage einen Strich.
Okay,
alles klar. Man guckt sich den ersten Tag an, macht einen Strich drunter und dann sagt man schon fairerweise, hat das jetzt Sinn noch, dass diese Person morgen zum Interview geht? Oder haben wir schon so viel gesehen, dass er sich im Interview gar nicht so sehr anders darstellen kann, dass das doch wieder was wird? Das hatten wir letztes Jahr auch, da waren wir mit 8 Leuten da und da ist 3 Leuten nach dem ersten Tag gesagt worden, sorry, das hat leider nicht gereicht, egal was du morgen hier für eine Leistung ablieferst, das ist jetzt insgesamt so, dass es nicht für dich reichen wird.
Okay, gut.
Das ist dann immer das Tal der Tränen, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann. Der eine fängt sich schneller, der andere weniger schnell. Die haben sich alle wieder gefangen, Gott sei Dank. Und ja, es ist ja dann auch meistens gut. Es hat ja alles irgendwo einen Sinn.
Egal, ob ich am ersten oder am zweiten Tag durchfalle, darf ich es ein Jahr später oder 3 Jahre oder 10 Jahre später nochmal probieren?
Ganz klares Jein. Ach. Das kommt komplett auf das Bundesland selber an. Mhm. Wir haben es im Moment noch so, dass egal, wo du rausfliegst, dass du nicht wiederholen darfst. Tendieren aber dazu, das auch zu ändern, weil zum Beispiel, wenn man am ersten Tag rausfliegt, kann man das von dem DLR aus immer wiederholen. Mhm. Das ist denen egal, wie oft man das wiederholt. Das kommt dann auf den Betreiber an, inwiefern der das einschränkt. Und ich finde auch gerade diese Computertests, man kann mal einen schlechten Tag haben, man kann mal Pech haben, man kann mal Glück haben. Ich sehe da kein Problem, dass man das im nächsten Auswahlverfahren wiederholt. Mhm. Kritischer sehe ich das bei der Persönlichkeit. Wir haben jetzt Leute, was wir verlangen, ist halt ein abgeschlossenes Polizeistudium und 3 Jahre Erfahrung auf der Straße, sage ich jetzt mal platt. Das heißt, ich habe schon mal 6 Jahre mindestens nach Abitur. Das heißt, ich habe Leute, die sind Mitte, Ende 20, die sich bei uns bewerben, mindestens. Und da sehe ich eine Charakterbildung als ziemlich abgeschlossen. Und wenn ich da wirklich Auffälligkeiten im Charakter habe, wo man sagt, das ist jetzt nicht mit einem Pilotenjob vereinbar, das sehen wir nicht, dann wird sich das innerhalb ein oder zwei Jahren nicht so dramatisch ändern, dass das auf einmal doch funktioniert. Oder die Person hat so gelernt, sich zu verstellen, dass sie uns was vormacht. Deswegen sehe ich das kritischer. Das ist anders bei der Bundespolizei zum Beispiel, wo du die Möglichkeit hast, dich direkt nach dem Abitur auf den Pilotenjob zu bewerben mit 18, 19. Und wenn das dann nicht klappt aufgrund des Psychogramms und man macht das 3, 4 Jahre später nochmal, nachdem man vielleicht das Polizeistudium gemacht hat oder halt gereift ist, von zu Hause ausgezogen ist, einen eigenen Haushalt geführt hat, dann sehe ich das schon wieder ganz anders. Da kann man gerne nochmal so einen Test machen, so einen Psychologentest, weil sich vielleicht da dann wirklich was im Charakter geändert hat.
Okay. Interessant, Tim. Sehr interessantes Thema, ja. Genau, weil bei der Bundespolizei wird man ja schon vorgeprüft, ob man Pilot werden kann, und dann geht man direkt in die Richtung. Bei der Landespolizei ist es aktuell ja so, dass du erst, ich sag mal, Kommissar zum Beispiel werden musst und dann kannst du dich erst auf diese Hubschrauberstelle bewerben, ja.
Genau.
Spannend. Ich habe leider noch nie einen DLR-Test gemacht, deswegen kann ich da nicht weiterhelfen. Aber mal gucken, vielleicht kommt das ja nochmal irgendwann.
Ich würde es nicht mehr machen wollen, ganz ehrlich. ich habe es im Bereich meiner Schulung, habe ich die aktuellen Tests nochmal gemacht. Und das macht unwahrscheinlich viel Spaß. Aber ich merke halt einfach, dass mein Gehirn nicht mehr das eines mit 20-Jährigen ist, sondern einfach eines 45-Jährigen. Und also du fühlst dich alleine schon, wenn du jeden Test nur mal anprobiert hast, fühlst du dich schon, als hätte jemand einen Mixer in dein Hirn gesteckt. Das ist wirklich so anstrengend. Das macht unwahrscheinlich viel Spaß, aber du merkst, also im Prinzip merkst du, wie die Kalorien in deinem Gehirn verbrennen, weil das wirklich so anspruchsvoll ist.
Könntest du dir vorstellen, den Test mit 60 nochmal zu machen?
Ja, zu machen schon. Bestehen ist eine andere Sache. Ich denke auch, dass die das dann an die Altersgruppen anpassen,
okay,
in gewisser Art und Weise. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich das gleiche Maß bei einem 25-Jährigen ansetze und bei einem 60-Jährigen, dass der 60-Jährige auch nur annähernd eine Chance hat, den Test gleich zu bestehen. Bei gleichen Voraussetzungen. Also beide quasi nicht Pilot.
Ich kenne ja das Maß nicht, welches sie dann anwenden, aber das LBA hat ja gesagt, das wird ja jetzt gerade geändert oder ist schon geändert. Also da gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, worauf man jetzt noch wartet. Wenn du mit länger als 60 in der Rettung zum Beispiel fliegen wolltest, dann musstest du einen DLR-Test machen.
Ach, das wollen sie jetzt auch noch machen?
Nein, das nicht jetzt, gehört. Das war vorher so. Das soll ja jetzt so gekippt werden, weil es ging darum, ja, wenn ich das noch richtig zusammenkriege, das Luftfahrtbundesamt muss halt da mal irgendwie Regeln festlegen. Was muss derjenige, der über 60 ist, denn eigentlich machen, damit er noch bis 65 in der Luftrettung fliegen darf? Und dann kamen sie auf die Idee, ja, dann sichern wir uns ab, dann machen wir einen DLR-Test. Aber ob das das Wahre ist, naja. Und das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall, das hat ja jetzt die EASA geändert und hat ja auch jetzt ein paar Sachen vorgelegt. Das LBA muss ich nochmal dazu äußern. Das ist jetzt wohl in den letzten Zügen. Jetzt musst du halt medizinisch sehr viel einfach nachweisen und machen und tun. Und da bleibt noch die Frage, glaube ich, aktuell auch offen. Weiß nicht, ob es dann auch so sein wird. Weil das fragen sich viele Piloten, die sind jetzt 59. Die wollen dann mit 60 bis 65 in der Luftrettung fliegen. Die müssen diese Zusatzuntersuchungen machen. Und jetzt mal angenommen, die schaffen die nicht, ist dann das gesamte Medical weg oder eben nicht? Ja, ich meine, ich habe jetzt mal gehört, dass diese Zusatzuntersuchungen zusätzlich sind, sodass das Medical, wie es ist, bestehen bleibt. Aber ich habe noch nichts auf Papier gesehen. Ja, das ist noch so ein großes kritisches Thema.
Ja, finde ich auch unmöglich, dass man halt wieder ein Gesetz raushaut, was jetzt schon Gültigkeit hat oder eine Vorschrift, sich aber keine Gedanken darüber gemacht hat, wie man es dann machen will. Also das ist so wieder rausgehauen und wir haben was gemacht, aber so wie es passieren soll, wissen wir auch nicht. In der Realität, also wenn wir ehrlich sind, wie wird es sein? Du gehst zu deinem Fliegerarzt, sagst, was du vorhast, der sagt, ja, pass mal auf, wir machen mal die Untersuchung und wenn das Ergebnis negativ ist, dann haben wir die offiziell nie gemacht.
Nee, ich glaube, so einfach funktioniert das nicht. Das sind schon noch ein paar Sachen mehr, glaube ich. Ich bin aber kein Mediziner. Ich habe es nur gelesen. Aber das hörte sich nicht so an, als gehst du zu deinem Fliegerarzt und machst mal schnell was.
Nee, mal schnell nicht. Aber der wird dir ja sagen können, so, wir gucken jetzt mal die entscheidenden Dinge, die hier drinstehen. Und wenn ich dir schon prophezeien kann, das wird nichts.
Ach so, meinst du das,
dann,
ne?
Dann soll man schon ein bisschen, genau.
Ja, ja, okay, verstehe.
Dann machst du es besser nicht.
Ja, ja,
verstehe. Also so würde ich es machen. Ich würde dann wahrscheinlich gar nicht zu meinem Fliegerarzt gehen, sondern ich würde halt zu einem anderen Fliegerarzt gehen und sagen, hier, ich bezahle privat. Mach mal die Untersuchung, wie du sie machen würdest, wenn ich das und das machen würde.
Oh Gott. Tim, was für Anleitungen geben wir hier gerade?
Das ist keine Rechtsberatung. Aber jetzt sind wir doch mal realistisch. Warum denn nicht?
Ich weiß nicht, ob er das in die Akte dann eintragen muss, weil das ist ja seit dem Germanwings-Absturz ist es ja so, dass du, wenn du zu einem anderen Fliegerarzt hingehst, dass das dann auch in deine Akte mit rein muss, damit eben rauskommt, wenn du bei 40 Fliegerärzten warst.
Ja.
So ist das, ja.
Ja, ich will hier auch keinen anleiten. Ich sage ja nur, wie man es machen könnte.
Ja,
wenn man. Ja, aber also ich finde es halt gefährlich.
Es gibt aber auch jede Menge Studien mittlerweile, die einfach sagen, die sich mit dem Thema in den letzten 5 bis 10 Jahren befasst haben, die einfach sagen, mit 60 steigt überhaupt nicht das Risiko, um sowas überhaupt durchführen zu müssen. Ja, das ist einfach nur eine Grenze, die man sich da ausgedacht hat, sozusagen. Und die Studien aber. Gut. Gucken wir mal. Ich habe zum Glück noch ein paar Jahre Zeit, bis ich soweit bin. Und wer weiß, was bis dahin ist.
Ja. Vielleicht hast du bis dahin auch gar keinen Bock mehr und bist froh, wenn du nicht mehr fliegen darfst.
Richtig. Und mach nur noch Podcast täglich.
Ja. Ja.
Na, gucken wir mal. Nee, ich hoffe, ich habe da bis dahin noch Lust. Also von mir aus auch gerne länger, aber schauen wir mal. Es ist ja dann, irgendwann lässt ja das Alter dann wirklich einem die Fähigkeiten nehmen, würde ich es jetzt mal nennen. Das sieht man dann auch immer, wenn man seine Flugschüler begleitet oder die Checkflüge abnimmt, irgendwann mit dem Alter. Es ist einfach so. Es ist schwierig, Hubschrauber fliegen. Ja.
Aber das darfst du ja machen. Also du darfst ja weiter ausbilden und Checkflüge abnehmen.
Ja, ja, das darfst du machen, das ist richtig. Aber man muss auch, finde ich, selber den Punkt finden, wo man einfach sagt, so jetzt ist genug. Jetzt setze ich mich nicht mehr da rein, weil ich es einfach nicht mehr so hundertprozentig hinkriege und man das dann eben entweder beim Abheben merkt oder einfach beim Checken merkt, wenn man zu lasch wird, wenn man einfach sagt, komm, wir fliegen einfach nur mal im Kreis oder was weiß ich. Und dann einfach nur noch sagt, hey, ich gehe aber in den Simulator, da kann ich Checkflüge abnehmen, da kann ich nichts kaputt machen, da setze ich mich hinten rein, spiele den Tim und dann nehme ich halt nur noch Checkflüge im Simulator ab oder irgendwie sowas. Ja, ja, das ist übrigens ein wichtiger Tipp, wenn wir jetzt schon so weit sind, versucht, alle Fluglehrer da draußen, versucht, ein SFI zu machen, solange ihr euer Medical habt, ein Synthetic Flight Instructor oder den SFE dann irgendwann. Weil man kriegt den SFI nicht mehr, wenn man kein Medical hat. Das ist der, der nur für den Simulator sozusagen da ist. Man darf den SFI aber weiter ausüben, wenn man kein Medical hat, wenn man ihn schon hatte, während man ein Medical hatte. Ist auch ein bisschen kurios, aber es ist so.
Der verneinte vierfache Konjunktiv.
Ja, genau.
Ja, es ist, das haben wir ja, also ich habe das ja auch schon lange gesagt, dass ich das vorhab. Rat mal, wer den SFI noch nicht hat. Ich komme nicht dazu. Es ist einfach so simpel, aber ich komme nicht dazu. Ich muss dieses Jahr bei meinem Checkflug mal dran denken, dass das irgendwie hinhaut.
Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, was du dafür alles machen musst.
Ist gar nicht viel. Ist, ja, nee.
Ist schwieriges nicht, Halbwissen. Ist nicht schwierig. Aber SFE bist du?
Nee, SFI.
Ja, ja, aber SFE bist du
nicht. SFE bin ich nicht. Nee.
Ja, hätte sein können.
Ich bin ja auch kein FE, also von daher.
Ja, stimmt. Nee, hast ja recht. Ja, ja. Naja, gut. Super, Tim. Ja. Mensch. Dann, du wolltest noch einen Teaser machen für die nächste Folge, glaube ich, weil.
Ja, genau. Der Andreas hält es hoch, ihr könnt es nicht sehen, aber es ist echt der totale Wahnsinn. Uns hat unsere Plattform, auf der wir den Podcast hochladen, darauf aufmerksam gemacht, dass wir steil auf die Sechsstelligkeit zugehen. Wir sind kurz vor 100.000 Streams. Das ist irre. Mhm. Da, also danke daraus, absolut, dass ihr uns immer wieder hört.
Ja.
Das ist schon krass. Also das hätte ich mir am Anfang nie träumen lassen, dass uns 100 oder dass wir 100.000 Mal gehört werden. Es sind natürlich nicht 100.000 Menschen, sondern das sind unsere treuen Zuhörer da draußen, die immer wieder jede Folge brav hören. Aber das ist schon krass. Das macht uns sehr stolz und wir werden auf jeden Fall dann, sobald das erreicht ist, das veröffentlichen und über unseren Instagram-Account auch ein Gewinnspiel raushauen und da das ein oder andere T-Shirt oder Merchandise verlosen. Und das werden wir dann auch zum Auftakt nehmen, dass wir unseren eigenen Merch-Shop eröffnen und ihr dann, wenn ihr Bock habt, auch von uns T-Shirts und Tassen und Coolies und was weiß ich nicht alles, was uns einfällt, kaufen könnt und unseren Podcast da also mal so ein bisschen unterstützen könnt.
Pappfiguren. Großer Trend.
Pappfiguren, genau. Pappfiguren. Die könnt ihr dann überall rumtragen und Fotos damit machen.
Ja, genau. Ach, wie witzig wäre das denn?
Ja, komm, wir verlosen einfach 5 Pappfiguren und wer das lustigste Foto macht, kriegt einen Rundflug.
Ja, ja, witzig, oder? Ich habe schon eine Idee dazu, ja. Tim. Ich erzähle es dir gleich. Gut,
okay. Oha, okay.
Okay, Tim. Ach ja, ich danke dir für die tolle Zeit wieder.
Ja, danke dir.
Ja, war sehr interessant.
Heute haben wir mal echt überzogen.
Ja, heute haben wir wirklich überzogen. Aber ich hoffe, euch freut es draußen, dass ihr ein bisschen mehr von uns hattet. Tim und ich hatten beide nicht so einen anstrengenden Tag. Wir sind gut drauf, also von daher.
Passiert selten genug. Das nutzen wir direkt mal, um hier ja, mehr genau. zu quatschen.
Super. Also lieben Dank auch an euch da draußen für das fleißige Zuhören. Das wissen wir sehr, sehr zu schätzen, was aus Abgehoben geworden ist. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge. Und da haben wir dann wahrscheinlich auch schon wieder einen Gast. Mhm. Aber was wird noch nicht verraten?
Nee, das machen wir nicht. Wird ein cooler Gast.
Ja, genau. So machen wir das. Also, danke dir, Tim. Danke euch. Passt auf euch auf.
Danke dir, Andreas. Und gerne. Wir hören uns in 2 Wochen.
So machen wir das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.